Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz besonderen, ganz lieben Gast hier bei mir sitzen. Ulf Solde, ja. Ulf Soldern von Bauers und Wilkins. Man sieht es unschwer hier nebenstehen. Lieber Ulf, erzähl doch mal ein bisschen zu und von dir.
Zu und von mir, das ist schön. Ja, also ich habe mich ja beworben für Bauers und Wilkins, als ich meinen Vertriebsingenieur fertig gemacht habe. Ja. Und das war ganz spannend. Zu Bauers und Wilkins oder zu B&W bin ich damals Ende der 90er gekommen, weil ich ganz gerne im Hi-Fi arbeiten wollte. Mhm. Und ich hatte mich bei natürlich den einschlägigen Firmen beworben, die damals in aller Munde waren. Und unter anderem hatte ich mich auch beworben bei uns in Ostwestfalen, natürlich bei Marantz und bei Bauers und Wilkins. Und das Spannende war, aus der Bewerbung an Bauers und Wilkins und Marantz wurde eine, weil dann unser Kollege Stefan Splawski von Marantz zu Bauers wechselte als Chef. Und so bin ich auch mit zu Bauers gekommen.
Ah ja, 1998. Ja, seitdem bist du eigentlich unzertrennbar, zumindest mit dem deutschen Teil von Bauers und Wilkins. Quasi auf jeder Veranstaltung zu sehen. ja, auch natürlich bei Händlern und so weiter. Bei uns warst du auch vor langer Zeit, als wir mit Bauers mal angefangen haben, auf eine Stippvisite und hast da eine Schulung gegeben, wie sowas funktioniert mit Hi-Fi und Bauers. Und ja, seitdem bist du eigentlich quasi aus der Szene nicht mehr wegzudenken.
Szene weiß ich nicht. Sicherlich ist eine gewisse Präsenz auf den Messeveranstaltungen, weil ich ja auch sehr, sehr gerne Vorführungen leite und mit den Menschen gemeinsam Musik höre und mit ihnen auch gerne Musik entdecke. Das führt ein bisschen dazu, dass Leute auch sagen, ach guck mal, das ist der Soldan von B&W. Und das ist für mich dann immer ein bisschen peinlich, weil ich kann die Leute ja nicht persönlich zurück ansprechen. Klar. Auf der anderen Seite mit B&W verbunden, ja, die Marke Bauers und Wilkins damals im Vertrieb bei uns in Halle ist natürlich auch im deutschen Hi-Fi-Markt zu der Zeit wirklich eine tolle Größe gewesen schon und wurde sie damit der Nautilus 800-Serie. Mhm. Und wie du schon richtig sagst, Christian, ich habe damals auch die Einführung der Nautilus 800-Serie mit begleiten dürfen als Produktmanager und habe darüber auch ganz, ganz viele von den lieben Händlerkollegen in Deutschland kennenlernen dürfen, auch mit persönlichen Veranstaltungen, die ich unterstützen konnte. Und das macht, glaube ich, immer noch genauso viel Spaß wie damals, weil wir immer noch gemeinsam mit Freunden Musik hören. Ja.
Das ist es, ne? Also Musik verbindet uns ja nun letztlich alle. Also die Leute, die zuhören, die Leute, die in die Geschäfte kommen, die konsumieren, die aber auch dann einfach zu Hause sitzen und ganz entspannt Musik hören und wollen. Das ist immer ein schöner Stichpunkt, Musik hören. Was war denn deine erste Anlage? Kannst du dich noch dran erinnern?
Naja, Anlage, Frage jetzt. Also mit Anlage meinst du ja bestimmt auch Hi-Fi-Gerät. Also natürlich habe ich Musik gehört vorher mit einem Nicht-Hi-Fi-Gerät.
Ja.
Das war damals ein wunderschöner portabler Plattenspieler von Philips. Mhm. Da konnte man den Deckel so aufklappen und man musste den Tonarm einmal hin und zurück bewegen, damit es anfing zu laufen. Und da war Lautsprecher war im Deckel eingebaut. Tolles Teil mit so einem braunen Kunstleder. Konnte man eigentlich überall mit hinnehmen.
Ja.
Ist bei uns aber nie transportiert worden. Wir haben immer zu Hause diese Platten gehört. Und das erste Hi-Fi oder erste Hi-Fi-Anlage stellte sich bei mir dann wirklich aus einem Plattenspieler zusammen. Mhm. Das war damals ein Technics, ein Riementriebler mit einem sehr modernen T4P-Steckanschluss schon. Also nichts mit Einstellen und so, wo wir heute natürlich sagen, ach, das wäre ja toll gewesen, man hätte da mal die Auflagekraft ein bisschen erhöhen können. Dann wäre der in den kratzigen alten Platten nicht so gesprungen.
Ja.
Nein. Ja, und das fand dann seine Krönung in einem Technics Receiver.
Ja.
Und mein erstes Paar Lautsprecher war ein Kopfhörer. Ach, okay. Das war immer ein bisschen budgetgetrieben bei mir, weil ich ja selber auch Musik gemacht habe und einfach auch natürlich diese Situation hatte, wenn eine Anlage nicht so klingt wie das Instrument, was ich selber spiele, ist es dann das Geld wert? So, ne? Wenn du weißt, wie was richtig klingen muss, dann hast du diesen Anspruch, dass das dann eine Anlage eigentlich auch können sollte. Und es war auch damals schon so, dass man da ein bisschen versparen musste vom Taschengeld.
Und kannst du dich dann an deine erste LP erinnern, die du gekauft hast?
Ja, das ist hat viel damit zu tun, dass man natürlich auch abends noch Musik gehört hat mit Kopfhörer. Ich habe The Alan Parsons Project Eve die habe ich rauf und runter gehört. Ja, ich habe die heute noch und
gut
die hat natürlich ein bisschen Spuren. Ja, vielleicht müsste ich mir mal ein neues besorgen. Aber die hat natürlich ihren Charme, einfach weil diese ganzen Erinnerungen da dran
hängen. Ja, grandios. Das ist ja, also schön. Das ist natürlich genau die Emotion, die man so mit Musik verknüpft. Ne? Und das erste Album, das ist ja wie der erste Kuss oder sowas. Das sind so Sachen, die vergisst man einfach nicht. Das finde ich immer schön. Also das kommt man auch so als Resonanz letztlich von den Menschen, die hier reinkommen und Musik hören. Und wenn man den richtigen Titel angesprungen hat, ohne dass man jetzt großartig drüber gesprochen hat, dann merkt man immer, wie emotional plötzlich diese Situation und die Szene dann wird. Ja.
Ja, wenn du den Leuten zuhörst. Ne?
Ja.
Es gibt ja leider so etwas wie die Vorführ-Hitparade. Und natürlich gibt es da Stücke, die jeder von uns in- und auswendig kennt. Und sie helfen auch manchmal, weil man sie halt überall hört.
Ja.
Aber es ist eigentlich schade um die Musik, die dahinter steckt. Also ich hätte heute wirklich bei dem einen oder anderen Stück, was wir rauf und runter gehört haben, da würde ich mir mal wünschen, dass ich das unvoreingenommen noch mal so frisch hören dürfte. Um einfach noch ein bisschen was davon wiederzuerkennen oder zu merken, was dahinter noch steckt. Denn so, ganz ehrlich, Christian, Hotel California, ob du es mir in 128 Bit oder irgendwie da reichst, es wird nicht besser dadurch, dass ich es noch öfter höre. Ich würde es gerne mal zum ersten Mal hören. Mhm.
Aber das Problem ist ja, dass wir das dann tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt, wo man es hätte hören können, nur auf eine Anlage möglicherweise gehört hätte, die es nicht wirklich rübergebracht hätte. Ne? Das ist immer so das Problem, dass man sagt, okay, meine Musik von früher, jetzt habe ich eine vernünftige Stereoanlage, aber irgendwie so richtig klingt das nicht, weil meistens liegt es daran, dass die Musik, die ich damals gehört habe, vielleicht gar nicht so gut aufgenommen war, dass die eine Anlage, die ich heute stehen habe, gerecht wird. Man hört sie noch, weil man was damit verbindet. Und deswegen kommt man natürlich auch dazu, dass man so eine Vorführ-Hitparade hat, weil ich natürlich weiß, schönes Wort, habe ich noch nicht gehört, aber das ist wirklich gut, dass ich natürlich Musik habe, die klingt gut und da habe ich verschiedene Szenarien, die ich dann auch mal für die Präsentation nutzen kann. Aber klar, ich hatte gestern eine Vorführung, da wollte jemand Bapp hören, so, und das ist einfach geile Musik, aber ist einfach schlecht aufgenommen. Da kommt nichts rüber. Das ist flach, das ist emotionslos und spiegelt eigentlich überhaupt nicht das wider, was die Jungs da vorne auf der Bühne machen, wenn man die einmal live gehört hat. Ne? Und das ist immer so ein bisschen schade.
Wobei ich denke, wenn ich damals schon gewusst hätte, wie viel Wert ich auf einen Schliff vom Diamanten legen muss. Und auch damals war es so, dass die etwas teureren Geräte oder Tonabnehmer schon besser geklungen haben. Also wenn du damals wirklich ein ordentliches, ruhiges Laufwerk gehabt hättest, dann hättest du, glaube ich, mehr Spaß gehabt als mit dieser flachen Wiedergabe.
Ja,
ich glaube, das ist so das, was du auf der anderen Seite, muss ich sagen, durch meine Besuche und Möglichkeiten im Studio mal zu hören, wie der Musiker nachher sein Okay gibt.
Ja.
Das sind alles keine schlechten Aufnahmen gewesen, die keinen Bass und keine Höhen hatten, sondern das waren im Endeffekt doch sehr, sehr gute, sehr fein gemachte Abmischungen, die aber vielleicht eine andere Idee von Klangbalance gehabt haben. Und natürlich hast du vielleicht zu der damaligen Zeit nicht sowas gehabt wie heutzutage, wo du einen Bass mit digitalem Signalprocessing ein bisschen aufpeppen kannst, wo kleine Lautsprecher trotzdem attraktiv und ich sag mal, begeisternd klingen können. Auch wenn das vielleicht nicht mit der reinen Leere des unangetasteten Signals zu tun hat. Aber zum Schluss soll es den Leuten ja Spaß machen, die Musik zu hören. Das heißt, wenn du es nicht hinkriegst mit einer Anlage, egal wie günstig oder wie teuer sie ist, diesen Wow-Effekt zu erzeugen, dass jemand da sitzt und sagt, so habe ich das aber noch nicht gehört. Und ich dachte, ich kenne das Stück.
Ja.
Und das ist ja leider schon so abgedroschen, aber es sind immer wieder diese Erweckungseffekte oder Momente, an die sich Menschen dann ihr Leben lang erinnern und sagen, damals bei dem und dem Händler oder bei der Vorführung, da habe ich das gehört, so habe ich das nie wieder gehört. Genau. Und dann denke ich ja immer, die hoffentlich kommen die dann irgendwann auf diesen Trichter und sagen, so will ich es aber irgendwann mal wieder hören. Und dann diese Qualitätsstrecke einfach mal gehen und sagen, okay, dann brauche ich eine vernünftige Quelle. Und dann sollte ich zwischendurch nicht die Sensibilität und die Sorgfalt um das Signal und diese Weitergabe im Verstärker und zum Schluss über die Kabel bis zum Lautsprecher und im Raum, dass ich mich nicht direkt vor die Rückwand setze. Wenn das ein bisschen in Betracht gezogen wird, und das heißt, wenn du und ich, wenn wir unsere Basics machen, diese normale Fleißarbeit, die unabhängig von jeder Anlage geleistet werden muss, dann spielt nachher eine Anlage und dann sitzt jemand auf dem Sofa zu Hause und sagt, toll.
Genau,
Gänsehaut. So habe ich das und das habe ich mir vorgestellt.
Ja. Jetzt bist du ja quasi, deine DNA besteht ja aus Bauers, ne? Also muss man ja schon so sagen. Erzähl doch mal ein bisschen so zur Historie von Bauers. Also wie lange hat es denn gedauert und wie viele Schritte braucht es denn, bis letztlich so eine Signature, wie wir sie hier vor uns stehen haben, dann auch als fertiges Produkt da ist?
Die Signature an sich ist ja eine, ist eine besondere Aufgabe bei Bauers. Wie der Name schon sagt, ist eine Auszeichnung. Da schreibt jemand mit seinem Namen für und steht dafür gerade. Die erste Signature, Bauers ist ja 1966 gegründet worden von John Bauers und Ray Wilkins. Und Bauers hat 1991 die erste Signature rausgebracht. Mhm. Das war die Silver Signature 25. Mhm. Ein wunderschöner Zwei-Wege-Lautsprecher, Bass-Reflex-System.
Ja.
Die sich noch daran erinnern wissen, das war dieses tolle Furnier, eine Gehäuseausführung in Bobinga-Rot und Tigerauge-Grau. Ein ganz fantastischer Lautsprecher, vom Design her wirklich außergewöhnlich. Und das Geheimnis oder der Hintergrund hinter diesem Namen Silver Signature für die 25-jährige, für das Jubiläum, war eigentlich, dass alle stromdurchflossenen Teile aus Silber gefertigt worden. Deswegen Silver Signature. Nicht nur wegen der 25. Das heißt, das Lautsprecherkabel, die externe Weiche, die Folienkondensatoren, die Luftspulen, die Schwingspulen, alles an diesem Lautsprecher, wo der Strom durchfließt, ist Silber. Okay. Reines Silber. Deswegen ist auch das Lautsprecherkabel, wenn man eine Verlängerung für braucht oder brauchte, ist ein gewisses Investment. Mhm. Der Lautsprecher als Zwei-Wege-Konzept hatte einen 17,5 cm tiefen Mitteltöner, Kevlar-Chassis damals schon, und hatte eine Aluminium-Kalotte, 25 mm, also ein zöllige Kalotte. Und wer in seinem Leben schon mal sich mit Lautsprechern, mit Stimmwiedergabe, vielleicht auch mit Lautsprecher-Selbstbau beschäftigt hat, der kennt vielleicht dieses alte Credo, ein 17er und eine zöllige Kalotte, was brauchst du mehr? So, und als ich 98 bei Bauers angefangen habe und mit den Kollegen in der Entwicklungsabteilung natürlich auch so ein bisschen die DNA von Bauers aufsaugen durfte, da haben wir uns sehr schnell über diesen Claim, so von wegen 17er und eine Kalotte, mehr eigentlich nicht, waren wir uns sehr schnell einig, dass das eine feine Kombination ist, um eigentlich akustische Instrumente und alles Mögliche so im normalen Frequenzbereich wiederzugeben. Mhm. Denn wenn du einen Tiefmitteltöner hast, der eine große Bandbreite überspielt, hast du den Riesenvorteil, dass du mit einem einzigen Chassis, also ohne Weiche, ohne Eingriffe, das auf mehrere Lautsprecher verteilen zu müssen, mit einer einzigen Schallquelle die menschliche Stimme wiederzugeben, mit Obertönen, mit allem drum und dran. Mhm. Und du kriegst keine Zeitunterschiede in der Signalbearbeitung. Das heißt, das, was wir immer so sagen, so phasenneutral. Ja, also, dass im Endeffekt alles in der richtigen Phasenlage passiert, wenn du eine Stimme wiedergeben möchtest. Der Hochtöner, der dann irgendwann dazukommt, ob der irgendwie bei 3 Kilohertz oder noch höher erst dazukommt, das ist Glanz. Mhm. Aber im Hochtöner findet ja nicht wirklich Brusttonvolumen und das alles statt, sondern das ist im Tiefmitteltöner. Das heißt, wenn ich eine Situation finde, wo ich mit einem kompakten Zwei-Wege-Lautsprecher von der Lautheit, die er in der Lage ist, in den Raum zu bringen, auskomme, um ein natürliches Lautstärkeempfinden zu haben, dann habe ich eine der besten Möglichkeiten überhaupt, ein Stereo-Image, eine schöne Durchhörbarkeit, eine Räumlichkeit und ein wirkliches Erlebnis für den Hörer zu projizieren und hinzubekommen, weil ich im Endeffekt fast mit so etwas wie einer Punktquelle arbeite.
Ja.
Und das ist bei Bauers, glaube ich, auch einer der Punkte, der grundsätzlich die Firma und die Philosophie auch hinter der Signature antreibt. Es geht nämlich nicht darum, einen Lautsprecher zu bauen, der aus was am meisten macht. Sondern der alte Claim ist, the best speaker is not the one which makes most out of it. The best speaker is the one who loses the less. Das heißt, der am liebsten nichts von irgendeiner der Informationsdetails verliert. Also zu Deutsch, das Signal wird nicht angegriffen, es passiert ihm nichts. Der Lautsprecher macht nichts damit, außer dass er alle kleinen Feinheiten herüberbringt und wieder umsetzt in einen akustischen Schalleindruck. Das ist der beste Lautsprecher.
Das ist der beste
Lautsprecher. So, und jetzt kommen wir zu dem Drumherum. Und das ist ja, wir haben hier diesen wunderschönen großen Lautsprecher stehen. Mhm. Und natürlich hat ein großer Lautsprecher viele Möglichkeiten, noch mehr Verkehr zu machen als ein kleiner Lautsprecher. Weil der Lautsprecher an sich, das heißt, die Dinge, die sich wirklich bewegen, und das sind ja unsere Membranen.
Ja.
Das heißt, die Schallsysteme, unsere Schallwandler, die haben wir elektrisch im Griff über Schwingspule. Das heißt, Magnetkraft, die Bewegung, das ist das, was wir kontrollieren können über das elektrische Musiksignal. Mhm. Das, was danach mit dem Schall passiert und mit allen möglichen anderen bösen kleinen Teufelchen, die auf dem Lautsprecher eigentlich wie auf der Schulter sitzen und sagen, ich warte nur drauf, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann. Als Gehäusevibration, als Kantendiffraktion, als Mitschwingen, als irgendeine Überlagerung, als Interferenz, als kleiner Energiespeicher, der eine Schwingung noch ein bisschen wieder für sich behält, anstatt sie zu absorbieren und sie dann im falschen Moment wieder abgibt an etwas. Das heißt, wir reden im Endeffekt über ganz, ganz viel mechanische Bewegungsenergie, die an irgendeiner Stelle einen ruhigen Punkt finden muss. Das heißt, der Lautsprecher an sich soll ja am liebsten festgemauert in der Erde, das wäre am tollsten, dass du etwas hast, was du wirklich fix hinstellen kannst, was keine Reaktionskräfte in irgendeiner Form widerspiegelt, sondern der am liebsten akustisch tot wäre oder inert, sagt man dazu ja auch. Dass wir wirklich darüber reden, die Lautsprecherchassis spielen und nicht das Gehäuse und ein Vibrieren und die Formgebung um die Lautsprecher, um die Schallquelle drumherum einen Einfluss ausüben. Dann kommt es nämlich dazu, und das ist das Schöne, dass wir das über Sprache sehr deutlich machen. Wenn du sagst, ich habe einen Lautsprecher gehört,
ja,
dann sage ich immer, okay, dann hat jemand seinen Job nicht gemacht, weil du hättest Musik hören sollen. Wenn du einen Lautsprecher hörst, also wir beschreiben meistens mit unserer Sprache sehr, sehr bildlich, was passiert ist. Der Lautsprecher an sich macht irgendwas. Der schwingt mit, der klingt. Ein Lautsprecher, der klingt, ist schon kein guter Lautsprecher, weil er soll nicht klingen. Der Lautsprecher soll ja wirklich nur das Signal wiedergeben, was uns dann entweder ein Saxophon, ein Klavier, ein Orchester, einen Jazzclub hören lässt. Und das ist genau dieses Erkennungsmerkmal. Du hast das vielleicht auf anderen Messen auch schon erlebt oder auf der High-End früher in Hotelräumen, wo wir das gehabt haben. Kunden haben mir das ganz oft berichtet, wenn ich dann gesagt habe, warum sind sie denn bei uns reingekommen? Ja, bei ihnen hat sich so angehört, als wenn Musik spielt, als wenn da jemand spielt. Und es gibt andere Räume, da gehst du dann dran vorbei, da hörst du, da spielt eine Anlage.
Ja.
So, und genau dieser Unterschied. Du gehst irgendwo rein, weil du merkst unbewusst, oh, Das ist aber toll. Das funktioniert, würden wir dazu sagen. Die Kette funktioniert, weil sie macht Musik.
Ja.
Und zum Schluss hat es damit zu tun, ob du die Physik richtig im Griff hast. Die Schwingungsmechanik, dass die Vibrationen, Ableitungen in den Boden oder nicht entkoppeln. Wenn sich der Klang vom Lautsprecher löst und du den Lautsprecher nicht mehr
wahrnimmst, ne?
Hören kannst, also positioniert hören kannst, dann kann sich daraus ein Gemenge bilden, was zusammen uns den Stereo-Eindruck vermittelt. Dann ist dieser Laufzeitunterschied linkes, rechtes Ohr, linker, rechter Kanal, keine Reflexion direkt dahinter. Das heißt, die armen Menschen, die direkt mit ihrem Sofa vor der Rückwand sitzen, haben immer wieder ein kleines Problem damit, dass sie nicht so wirklich Durchhörbarkeit beim Stereo haben. Die sollten einfach mal ausprobieren, ein Flocati hinter den Hörplatz an die Wand zu nageln, damit diese erste harte Reflexion weg ist.
Ja.
Dann rufen dich schon wahrscheinlich Kunden an und sagen, Mensch, Herr Schmitz, jetzt habe ich das erste Mal gehört, was Sie damit meinen, wenn ich so reinhören kann in die Bühne. Das hat ja ganz viel mit der puren, reinen Akustik zu tun, was Reflexionsschall hinterm Hörplatz angeht. Und natürlich damit, ob der Lautsprecher an sich ruhig ist und ich diese zwei Schallinformationen schön in den Raum reinbekomme, ohne dass ich die Lautsprecher, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, vibrieren höre.
Ja.
Das ist beim Instrument wichtig. Natürlich will ich, dass ein Stradivari genau so vibriert, dass er sagt, eine Stradivari.
Ja. Ja, absolut.
Wenn ich das nicht mehr auseinanderhalte, wissen wir, der Geigenbauer hat seinen Job nicht gemacht. Wenn ich einen Lautsprecher höre, dann weiß ich, der Lautsprecherhersteller hat seinen Job nicht gemacht, weil der muss eigentlich daran arbeiten, dass ich die Charakteristik des Lautsprechers nicht höre. Ein Lautsprecher, der auch eine Charakteristik hat, ist im Endeffekt entweder eine starke Aussage für eine Markenbotschaft oder etwas, wo ich sage, kann noch eine zweite oder eine dritte Serie geben. Ja. So, und natürlich gibt es auch eine zweite und eine dritte Serie, wenn du immer feiner wirst und immer mehr von diesen kleinen Nebeneffekten, die natürlich jeder Lautsprecher hat. Mhm. Weil ein Lautsprecher ist nie perfekt. Nicht wirklich. Dafür ist einfach zu viel Masse dabei, die etwas noch, mit der die Schallenergie etwas anstellt. Mhm. Und dann kannst du, wenn du anfängst, die ersten Effekte zu minimieren, zu reduzieren, über steife Gehäuseaufbauten, über die passende akustische Form rund um eine Schallquelle, dann treten so die ersten Effekte beiseite und man merkt dahinter kleine weitere.
Klar.
Die wieder beeinflussend auf unser Empfinden von der Musik.
Tiefer dann.
Und du gehst immer tiefer. Das heißt, dieses Refinement, das ist das, was im Endeffekt mit jeder Signature-Serie auch immer wieder dieser Schritt ist, so ein nachvollziehbarer Schritt, weil die Signatures in den meisten Fällen in der Geschichte von Bowers aus Serien hervorgegangen sind. Es gibt nur ganz wenige Produkte bei der Signature, die nicht auf einer Vorgängerserie fußen oder auf einer Standardserie. Das ist zum Beispiel die Signature Diamond. Mhm. Zum 40-jährigen Jubiläum von Bowers & Wilkins ist das ein Lautsprecher gewesen in 2006, der diese wahnsinnige elliptische Form vom Grundgehäuse her hatte und dann trat so der Mitteltöner nach vorne heraus.
Ne?
Der sah so, das, was du meinst, ist die Emphasis gewesen. Da kommen wir gleich noch drauf. Okay. Die Signature Diamond hatte ja als erstes oben dann diesen das Steingehäuse für den Diamanthochtöner.
Ja.
Und es war eine Zwei-Wege auch hier. Ja, wir hatten Kevlar, Tief-Mitteltöner mit einem ganz, ganz langen stehenden Faceplug. Und wir hatten dieses elliptische Gehäuse. Das war das erste Mal, dass wir ein komplett gerundetes Gehäuse herstellen konnten. Hat auch mit Fertigungstechnologien zu tun, die zu dem Zeitpunkt dann erreichbar waren. Und wir hatten damals auch schon eine Aluminiumdeckelplatte auf dem Holzgehäuse, auf dem dann nochmal wieder elastisch gelagertes Steingehäuse für den Diamanthochtöner war. Die hatte keinen direkten Vorgänger aus einer Serie. Aber ansonsten ist zum Beispiel die Signature 25, die Silver Signature, ist aus einer Matrix 805 entstanden. Die SS30 ist ein Standlautsprechermodell gewesen, ist auch aus einer 803 heraus entstanden. Dann haben wir in 2001 haben wir die Signature 800 gehabt, die war aus der Nautilus 800 Serie entstanden. Und wir haben jetzt hier mit unserer 801 D4 Signature die D4-Serie als den Startpunkt für die Signature-Verfeinerung genommen. Und auch da ist es jetzt nicht nur eine schicke Farbe, sondern im Endeffekt ist an jedem Teil auch des Lautsprechers in der Mechanik, in den Schwingsystemen, in den Magnetantrieben, ist Feinarbeit reingeflossen, in der Frequenzweiche. Es ist auch wieder dieses, sich von Vibrationen zu trennen oder Vibrationen zu erkennen, nachdem gröbere Störeinflüsse beiseite geschoben worden sind durch eine Entwicklung. Haben wir dann natürlich auch wieder hier in der Signature exklusiv Dinge eingebracht, die uns wieder dieses Stück von der normalen Serie absetzen.
Bleiben wir nochmal bei der Form von der 801. Da hatten wir waren eben kurz eine Kleinigkeit essen vor dem Video hier und hast so eine ganz interessante Anekdote dazu gebracht. Und zwar der Mitteltonbereich, der Turbinenhead. Ist das so eine Kategorie Form follows Function oder ist Design doch ein Grund, warum es so aussieht? Und das hast du so schön erklärt, das musst du jetzt leider hier nochmal machen. Ich fand das super.
Die grundsätzliche Idee beim Lautsprecherbau aus der Nautilus, also 1993 Projekt Nautilus, die Schnecke. Die Ur-Nautilus. Die Ur-Nautilus verfügt hinter jedem Lautsprechersystem über eine konisch zulaufende Röhre. Mhm. Die konisch zulaufende Röhre hat den großen Vorteil, dass sie den rückwärtigen Schallanteil, den die Lautsprechermembranen natürlich auch machen, indem sie vor- und zurück bewegen, gibt es ja ein Nutzsignal, das ist das, was nach vorne geht und Schalldruck nach vorne erzeugt. Aber in dem Moment, wo die Membran wieder nach hinten schwingt, hast du natürlich hinterm Lautsprecher genauso laut Party wie davor. So.
Ja.
Die Party, die dahinter eingesperrt wird im Gehäuse, ist die eigentlich die größten Probleme verursacht. Mhm. Deswegen möchtest du, das ist wie früher, Kinderzimmer, Tür ist zu, von draußen klopft Mutti, leiser machen, ja, ich höre doch nur Musik. So, also was wir machen müssen, ist, wir müssen die Party in dem zu kleinen Raum müssen wir ein bisschen leiser machen. Ja. Denn die bleibt dann natürlich länger drin. Ja. Und keiner hat jetzt irgendwas entwickelt, wo innerhalb von 2 Zentimetern sich auf einmal 90 dB Schalldruck in Wärme umwandelt. So. Die verpuffen einfach so. Nee, und dann ist Totenstille. Ja. Nein. Das heißt, diese Schallenergie, die auf der Rückseite abgeführt wird, läuft sich in der Geometrie dieses Horns tot. Das funktioniert aber nur bis zu einer gewissen Wellenlänge oder in einem gewissen Größenbereich der Wellenlänge. So, weil nur da die Geometrie von dem Horn funktioniert als Totlaufgeometrie. Genauso wie in schalltoten Räumen, da sieht man ja immer diese wunderschönen Kegel, diese Keile an der Wand. Zwischen diesen Keilen laufen sich Schallwellen tot. Nichts anderes passiert da. So, was wir jetzt hier haben, ist quasi auch etwas, wo sich die Schallwelle drin totläuft. Und das passiert in einem gewissen Frequenzbereich. Jetzt haben wir hier einen Grundtonbereich, einen Mitteltonbereich und einen Hochtonbereich. Und bei der originalen Nautilus hatten wir damals zwar nur 3 Röhren oben sichtbar, aber unten war die 4. Röhre aufgewickelt.
Okay.
So, die wäre 2,90 Meter lang, wenn man die abwickeln würde. Es sieht schicker aus und es geht besser ins Wohnzimmer, wenn man die aufwickelt. Ja. Ist aber auch natürlich eine tolle Symbiose gewesen von der Form, auch mit dem Nautilanten, also mit diesem wunderbaren Geschöpf, was unter Meer halt einfach existiert und natürlich auch als Nautilus manchmal bezeichnet wird. Die Röhre hat, wie wir eben gehört haben, nur einen gewissen Frequenzbereich, in dem sie wirkt.
Ja.
Jetzt haben wir hier aber nicht mehr einen oberen Mitteltöner und einen unteren Mitteltöner, wie in der Ur-Nautilus, wo wir den Frequenzbereich noch einmal unterteilen können, auf 2 Chassis und auf 2 Röhren. Sondern wir haben jetzt hier eine Dreiwegesituation. Das heißt, wir wollen eigentlich mit unserem Mittelton-Chassis so von ungefähr 350 Hertz bis zu 4000 Hertz, wo wir dann abgeben an den Hochtöner, wollen wir mit einem einzigen Chassis diesen Frequenzbereich von 350 bis 4000 Hertz machen.
Und das spielt schon viel.
Das ist Musik. Aber deutlich mehr als 2 Oktaven und deswegen ist eine reine Röhre als Bedämpfung des rückwärtigen Schalls nicht 100% wirksam. Das heißt, wir können nur einen Teil dieses Frequenzbereichs mit der Röhrenform absorbieren oder abdämpfen. Da haben wir viele Forschungen gemacht darüber, ob man mit einer Kugelform, mit einer rechteckigen Hohlform, mit einem gewissen Volumen hinter dem Lautsprecher arbeiten kann, um das zu bedämpfen, was da an rückwärtigem Schall passiert.
Ja.
Ähnlich wie in einer ganz normalen geschlossenen Box.
Ja.
Wir bauen eine geschlossene Box und da wird Dämmmaterial reingefüllt, nicht nur damit das Äquivalentvolumen erreicht wird, sondern auch um ein gewisses Maß an Dämmung zu erreichen, also Absorption von Schallenergie. Und wir haben hier herausgefunden, dass die Kombination einer Kugelform, also einer Kugelhöhle und einem angeflanschten Horn über einen breiteren Frequenzbereich wirksam als Absorption arbeitet. Und so ergab sich dann aus einer formal, nicht nur formal ästhetisch, sondern aus einer physikalisch bedingten, angekoppelten, also am Lautsprecherchassis wird erst die Kugelhöhle angeflanscht oder angekoppelt akustisch. Und dann wird mit demselben Durchmesser wie der Chassis auf der einen Seite wird die Hornöffnung nochmal betrieben, die dahinter ist. Um das ein bisschen schick zu verbinden, eine Kugel und ein Horn dahinter. Siehst du hier eigentlich etwas, wenn du sagst, jetzt bringst du noch ein bisschen mehr Material auf, um das Ganze akustisch ruhig zu machen. Es war bei der damaligen Nautilus war das Malan, ein Mineralmehl gefüllertes Polyesterharz Compound, also im Endeffekt ein Steinmehl gefüllertes Harz System. Und das war an der dicksten Stelle, wo dieser Übergang ist zwischen der Kugelform und dem Horn, war das fast 6 Zentimeter dick. Also es war auch akustisch ruhig und schön.
Ja.
Aber es war beileibe nicht so ruhig wie jetzt der Turbine Head, den wir seit der D3 einsetzen. Das ist ja ein Aluminium-Guss-System, was auch innen wieder diese Form bietet, die wir akustisch brauchen, um diese Bedämpfung zu haben. Die ist aber nochmal mit einer sternförmigen Verstrebung, die mit Tech-Sound bedeckelt ist und beklebt ist in der D4, nochmal entkoppelt von den Systemen, wo dann der Mitteltöner schwimmend gelagert ist. Der Mitteltöner hat ja keine Befestigungsschrauben, wie man die sonst so kennt vom Lautsprecherbau. Ne? Und wo der ein oder andere Chefredakteur dazu rät, die Schrauben von Zeit zu Zeit nachzuziehen, bis sie dann das Holz durchbohrt haben oder die Einschlagmuttern rausgezogen sind, was ich immer für sehr, sehr schwierig halte, die dann nachher wieder einzukleben und der Garantieforderung des Kunden nachzukommen. Also bitte Lautsprecherschrauben, das wäre so ein Tipp, der Christian hilft Ihnen gerne beim Festziehen von den Lautsprecherschrauben, weil der auch derjenige ist, der dann nachher Garantieleistung und ihn den neuen Lautsprecher verkaufen.
Ja, genau.
Also hier haben wir im Endeffekt ein hochkomplexes System, was einmal aus dem angekoppelten Luftvolumen und der Formgebung zustande kommt, dem gleichzeitig stabilen Äußeren, einer Innenverstrebung und das Ganze noch einmal wieder elastisch gelagert auf dem Tray, also auf unserem großen Metalluntersatz. Im Endeffekt ist es ja eine zusätzliche Verstrebung auf dem Holzgehäuse.
Klar, und da liegt die auf.
800er mit dem geschwungenen Reverse Wrap, also mit der gebogenen Front vorne und mit der Aluminiumrückseite hinten und dem separaten Weichenabteil verfügen alle über eine mechanische Beruhigung über eine Aluminiumplatte, die mit vielen Verstrebungen gegossen worden ist. Und diese Aluminiumplatte bietet dann noch einmal eine elastische Lagerung für den Aluminium-Turbine-Head. Mhm. Der wiederum eine elastische Lagerung für den massiven Vollaluminium-Hochtöner-Gehäusekorpus bietet. Im Endeffekt ganz, ganz, ganz viel Schwingungsmechanik, Entkopplung, natürlich auch träge Massen, weil es ja wichtig ist, die kleine Schallenergie oder Vibrationsenergie, die übertragen wird, mit einer großen trägen Masse aufzufangen, damit die eben nicht so groß irritiert wird. Im Endeffekt das, was auch jeden Dielenboden zur Ruhe bringt, wo ich dann Lautsprecher aufbaue, den ich nicht auf Spikes direkt in den Dielenboden rammen sollte, sondern vielleicht gönne ich mir einfach mal so eine 3-4 Zentimeter dicke Granitplatte, mach 2-3-4 Sackbohrungen rein, dass die Spikes nicht verrutschen, ein bisschen Filz unten drunter, dann kann ich das ganze Konstrukt verschieben, kann die Lautsprecher so hinstellen, wie es im Raum schön klingt und ich habe trotzdem eine ruhige, akustische Basis für einen Lautsprecher. Macht sogar manchmal bei Kompaktlautsprechern auf Standfüßen noch viel mehr Sinn, weil die dadurch, dass sie leicht sind, viel mehr die Bewegungsenergie dann auch wieder die Rückkopplung aus dem Boden aufnehmen können. Aber das Signature und die Idee dahinter ist immer wieder dieses bis in die kleinsten Details gehen, noch wieder Verdeckungseffekte an die Seite schieben und dieses stetige sich selber überlegen, habe ich das jetzt richtig gemacht oder geht es noch besser? Und das ist eigentlich
aber
hinter
das
der gesamten
so
Signature-Serie immer wieder der Antrieb.
Ja, aber das macht ja auch so im Gesamten letztlich, dass die 800er-Serie und also ab der 803 eigentlich die optische Formsprache dann aus. Ne? Dieser Wiedererkennungswert, egal welche Zeitung ich aufschlage, okay, das ist eine Bauers. Ne? Und das ist halt das Faszinierende, dass es nicht nur designgetrieben ist und man will sich jetzt irgendwie absetzen, sondern halt ganz viel Hirnschmalz in dieses Konstrukt reingeflossen ist, warum sie letztlich so aussieht, wie sie aussieht. Und das finde ich ganz faszinierend.
Weil sie so aussieht, kann sie so klingen.
Genau.
So. Wo wir eben auch schon einmal sagten, ein Lautsprecher, der anders aussieht oder der eine bestimmte Geometrie mitbringt von seiner Figur her, der hat leider gewisse Effekte, die er bedienen wird. Aufgrund der Physik, der Akustik, die sind einfach da.
Die sind da, ne?
Und das sind ja hier sogar, es sind ja Feinheiten. Du wirst es vielleicht kaum gesehen haben, aber das Muster, also die
da machen wir gerade jetzt, weil das wäre mal dann nämlich schon bei dem Punkt, wo wir jetzt sagen, wo differenzieren wir uns zwischen der Signature und dem Linienmodell.
Okay.
Weil wir hatten ja mit Peter schon ein Video gemacht zusammen über die Vorstellung von der D4 Signature und da fehlte ja eigentlich noch so der technische Part und den würde ich jetzt gerne nochmal einfach mit dir im Detail rangehen. Dann können wir hier nämlich jetzt nochmal sagen, wo sind die Unterschiede tatsächlich zwischen dem Serienmodell und der Signature? Was haben die Ingenieure sich in England nochmal überlegt, was wir besser machen können an einem schon perfekten Lautsprecher? Und da wärst du jetzt nochmal gefragt, um einfach nochmal so ein bisschen ins Detail zu gehen, wenn wir die jetzt längs aufschneiden. Was sehen wir, wenn wir eine D4 aufschneiden und eine Signature aufschneiden? Was sehen wir da an?
Das war natürlich ein sehr aufwendiges Gehäuse und eine Innenverstrebung. Ansonsten siehst du bestimmt eine Rechnung, die fünfstellig ist. Den wieder zusammenkleben und
schwierig. Ja.
Ich habe früher das sehr gemocht. Wir haben mal irgendwann so ein aufgeschnittenes, so ein Cutout-Modell gehabt, damit man diese wirklich wirklich aufwendige Matrix-Verstrebung sehen konnte. Die Matrix-Verstrebung haben wir ja gerade von der D3 auf die D4-Serie noch einmal deutlich überarbeitet. Gerade auch bei den ganz großen Modellen sind noch mal zusätzlich auf den Kanten, also auf den offenstehenden Kanten der Matrix, dieses Skeletts, dieses Holzskeletts, was drin ist, sind noch mal extra so L-Profile, U-Profile aus Metall, aus Aluminium draufgekommen, damit also eine 22 mm starke Birkensperrholzplatte, sich die fest in einem Lautsprechergehäuse eingeklebt und verspannt ist, damit die sich nicht noch ein bisschen bewegt, ist da noch mal so ein U aus Aluminium drauf.
Okay.
So, an gewissen Stellen macht das sogar Sinn, weil man kann das ja messen. Du kannst diese Verwindungssteifigkeit und die Ruhe, die das System bei unterschiedlichen Tönen, bei der Wiedergabe von ganz tiefen bis hin zu, ja, ich sag mal, das sind ja Töne, die haben eine Energie.
Klar.
Ja, ja. Man weiß das immer, wenn man merkt, eigentlich denken wir immer so von wegen, ja, wenn der Bass bumst und irgendwie rumpelt oder, aber eigentlich sind es schon die Töne, die so im Mitteltonbereich sind, wenn dann die Gläser anfangen, im Schrank nicht zu hüpfen, sondern so mit zu schwingen und zu klären und so. Ja. Also, Schall ist Energie, ist ganz viel Energie. So, und wir würden die Matrix sehen, an der ist jetzt nicht groß was dran. Aber dann würden wir unten sehen, wie unten ins Gehäuse der große Bassreflexkanal kommt. Mhm. Denn unter dem Bassgehäuse, was ja so ein gut 2,5-3 Zentimeter über dem Sockel aufhört, ist ja unten dieser Luftkanal. Und die Unterseite vom Bassgehäuse öffnet mit dieser Flowport, mit der ganz großen Bassreflexöffnung, die mit diesem Golfballmuster ausgestaltet ist, damit sich in den kleinen Vertiefungen Mikrowirbel bilden, auf denen der Hauptluftstrom laminar, also im Endeffekt turbulenzfrei gleiten kann und deswegen kein Strömungsgeräusch erzeugt. Mhm. Der sogenannte Chuffing Noise, was auch so... Wobei das auch keine Luftpumpe ist, sondern das Luftvolumen, was sich im Reflexkanal befindet. Mhm. Das heißt, diese paar Gramm Luft, die sich da nur hin und her bewegen in diesem Kanal, weil diese Lautsprecher pumpen keine Liter Luft in den Raum oder saugen die ab. Sondern im Endeffekt ist die Bewegung, die dieses Chassis macht, die bewegt ein Luftvolumen, eine Menge Luft in dem Reflexkanal hin und her.
Ja.
Und das, was das als Strömungswiderstand darstellt, beim Hin- und Hergeschobenwerden, das agiert genau als Stoßdämpfer für die Resonanzfrequenz von diesen beiden Tieftönern. Mhm. Das heißt, da, wo die Tieftöner sich aus ihrer mechanischen Resonanz zu viel bewegen würden und an eine mechanische Belastungsgrenze kommen könnten, bei der Frequenz ist jetzt dieses Luftvolumen quasi als Stoßdämpfer genau abgestimmt, damit dieser Bereich ohne Verletzungen für den Tieftöner überfahren werden kann und unterhalb der Frequenz, deswegen nennt man auch Bassreflexsysteme Unterresonanzfrequenzsysteme, dann der Lautsprecher wieder seine Arbeit verrichten kann. Das heißt, wir gehen über den gefährlichen Bereich rüber mit dem Stoßdämpfer und kommen zu den tieferen Frequenzen und da kann der Lautsprecher dann wieder agieren und arbeiten.
Okay.
So. Diese Bassreflexöffnung ist verhältnismäßig groß und nimmt eine ziemlich große Fläche in dem Boden von dem Lautsprechergehäuse ein. Wir haben bei der 801 schon eine große, starke Aluminiumplatte unten als Sockelversteifung.
Ja.
Aber dieses Rohr mit einer Größe von fast 25 Zentimetern im Durchmesser, also diese Durchführung, ist halt eben so, in Anführungsstrichen, labil gewesen, dass wir gesagt haben, wenn wir das aus Aluminium gießen, also als massives Aluminium-Gussteil, dann bekommen wir noch mehr Steifigkeit in die Bodenplatte von dem Lautsprecher.
Ja.
Und der Lautsprecher ist ja auch im Endeffekt über seine Bodenplatte mit den 4 Sockelstützen mit dem Lautsprecherfuß verbunden.
Genau.
Das heißt, wir bekommen da eine akustische Ruhe rein, plus gleichzeitig geht so eine gewisse Schwingneigung aus dem Rohr, aus dem Reflexrohr, was ja noch weit bis ins Gehäuse reinreicht, geht raus. Weil einfach dieses Aluminiumstück, was reinreicht bis in den Lautsprecher, so stabil ist, dass also auch das Rohr selber nicht mehr sich bewegt.
Okay.
Ganz, ganz viele Dinge, die... Und jetzt kann man sagen, kann man das hören? Ja, man kann es hören. Und messen kann man es auch. Mhm. Ums Messen geht es gar nicht mal so. Natürlich müssen wir solche Sachen auch immer versuchen zu untermauern, am liebsten mit Messwerten, am liebsten mit Vorher-Nachher vergleichen. Das ist immer am eindrucksvollsten. Mhm. Und zum Schluss führt es aber dahin, dass der Lautsprecher besser wird.
Mhm.
Und besser heißt, er kann sich noch mehr mit Feinheiten beschäftigen, die er umsetzen kann, hörbar.
Mhm.
So. Dazu kommt jetzt noch die grundsätzliche Motorantriebseinheit hinter den Tieftönern. Ja, okay. Das ist eigentlich natürlich auf der elektrischen Seite die Schwingspulenwicklung, die Güte des Drahtes, wie der gewickelt ist, wie dicht der gewickelt ist, was der für einen ohmschen Widerstand hat, wie eng kann ich den Magnetspalt machen, damit ich besonders hohe Magnetkraft eintreiben kann und darstellen kann in meinem Permanentmagneten, in dem sich dann die Spule bewegen darf. Mhm. Und hier sind wir nochmal auf ein anderes Stahlmaterial gegangen für den Bau des Magnetsystems. Das Magnetsystem besteht nicht nur aus den Magneten, sondern es besteht auch aus Stahlstücken, die dann die Magnetfeldlinien leiten müssen.
Okay.
Und so erreichen wir über eine andere magnetische Güte von unserem Stahl, den wir da jetzt nochmal ausgesucht haben, extra eine höhere Linearität des Magnetsystems. Mhm. Also im Endeffekt sagen wir, der ruhiger laufendere Sechszylinder, wenn okay. du mal so sagen möchtest. Also vielleicht mit der Ausgleichswelle noch dazu. es ist noch gleichmäßiger, die ja. Krafteinleitung ist noch harmonischer, es ist noch linearer und das heißt, wir haben noch weniger messbare Verzerrungen in dem Antriebssystem.
Okay.
Der Mitteltöner ist schon ziemlich gut, aber natürlich hat das Ganze nachher noch einen Dirigenten, der alle drei Systeme verbindet. Deswegen gehe ich da noch mal ein Stück weiter zu der Auflage.
Ja.
Das heißt, der Mittelton, das Gehäuse, der Turbine Head, ist ja ein festes, solides, gegossenes Aluminiumgehäuse. Das ist jetzt nicht irgendwie diesen, nee, sondern das ist ja innen, das hat ein Volumen, das Volumen hat eine bestimmte Form, Kugel, Horn. Das wird aber auf dem Bassgehäuse angekoppelt. Das heißt, ich muss es ja irgendwie da drauflegen und ja. festmachen. So. Und diese Versteifungsplatte, die wir aus Aluminium gefertigt haben, um das Bassgehäuse zu beruhigen, die hat aufgrund ihrer Form natürlich so eine, ich sag's jetzt mal, eine gewisse Schwingneigung, wie jede gebogene Metallfläche. Fungiert die wie ein Gong oder wie eine Glocke.
Ja.
Wenn ich jetzt die Fläche, das wissen wir übrigens, wenn wir mal einen Teller haben, der einen Sprung hat. Also einen Teller, einen Keramikteller oder einen Porzellanteller, der keinen Sprung hat, den kannst du anklicken, der hat einen Klang. Einer, der einen Sprung hat, macht Klick. Ja. Das heißt, der schwingt nicht
mehr. Der schwingt nicht.
Jetzt machst du hier eins bei dieser gebogenen Fläche, die unsere Metallaussteifung, unsere Basis für den Mitteltöner ist.
Ja.
Machen wir gewisse Durchbrüche rein, um diese, ich sag jetzt mal, um dieses Glockenartige, diese harmonische Schwingneigung zu brechen. Das heißt, wir haben hier über einen weiten Frequenzbereich ein verbessertes Vibrations- und ruhigeres Verhalten für diese Metallkonstruktion, die den Turbine-Head trägt.
Ja.
Das, was wir hier oben drauf sehen, Christian, das ist ja Connolly-Leder.
Ja.
Das ist auch sehr schön für die blaue Ausführung, ist das so ein bisschen blau eingefärbt. Ja. In der California Burl Gloss ist das so ein bisschen dunkler eingefärbt, ich glaube so ein bisschen schwarz, Anthrazit. So, das Leder liegt auf einem verstrebten Kunststoffträger, dann nennen wir den Kragen, the collar. Dieser Kragen ist auch wieder hier auf dem Aluminiumträger angesetzt mit Versteifung und Verstrebung. Aber diese Verstrebungen unter dem Kragen bieten Hohlräume.
Ja.
Das ist eigentlich das, was man sagt, in der Kunststoffformgebung versucht man immer Material einzusparen, gleiche Wandstärken zu haben, damit Schwindungseffekte minimiert werden, keine Abzeichen von den Verstrebungen auf der Vorderseite der Nabung sind. Das sind so Sachen, die man als Kunststoffingenieur dann irgendwann auch mal betrachtet. Und wenn man sich so ein Teil anguckt, dann, boah, was ist das für ein tolles Stück Ingenieurskunst.
Okay. Na,
du drehst also diesen Collar um, guckst in diese tollen Dreiecksverstrebungen und sagst, holla holla, da hat einer lange gezeichnet an CAD.
Ja,
oder es war ein sehr gutes Programm, was das schön versteift hat.
Ja.
Diese unterschiedlichen kleinen dreieckigen Höhlungen haben natürlich ein Resonanzverhalten. Das heißt, eigentlich könnten wir zu jeder dieser kleinen Höhlungen irgendeine Frequenz berechnen, bei der was passieren würde. Jetzt rechnen wir die aus, die am schlimmsten sind. Am schlimmsten, wir reden über Promille, die irgendwo vielleicht als Schwingneigung da sein könnten, vom Gesamtsystem abhängig. Die haben wir jetzt nochmal mit einem bestimmten Dämmstoff gefüllt, um dieses Collar, also diese Kragenumrandung, dementsprechend auch nochmal akustisch, vibrationstechnisch zu beruhigen.
Ja.
Das heißt, die gesamte Auflagefläche, die Foundation, die Basis für unseren Turbine Head, ist nochmal wesentlich ruhiger geworden. Zusammen mit der Aufklärung hier über weniger Verzerrungen dort, über weniger Bewegung in der Bodenplatte, im gesamten Basschassisgehäuse kommen wir hier zu einer feinen Beruhigung. Mhm. Das heißt, noch weniger Gehäuseklang, das heißt, noch weniger Lautsprecher zu hören, noch mehr vom Signal, was ungehindert und fein und natürlich zum Kunden, zum Hörenden gelangen kann. Jetzt haben wir hier noch einen Punkt, Hochtöner.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das Offensichtlichste, auch wenn man dafür zweimal hingucken muss. Dieser schöne Hochtönerschutz. Wir haben ja Diamantkalotten jetzt seit 2005 im Einsatz. Ja. Und dieser Hochtönerschutz, der verträgt wirklich auch den Namen Hochtönerschutz, weil da kann man auch nicht versehentlich mit dem Finger reindrücken. Mhm. Und auch diese kaum unsichtbaren kleinen HiFi-Zwerge, die von Samstagnacht auf Sonntagmorgen mit kleinen Silberhämmerchen die Kalotten eingedengelt haben. Die kommen da auch nicht mehr durch. Nicht
rein, ne? So.
Aber natürlich ist jeder Grill auch ein Stück, also wenn ich sage, ich komme optisch nicht, habe ich keine hundertprozentige Transparenz. Natürlich habe ich auch akustisch immer noch ein gewisses Maß an Dämmwirkung einer Minderung des Schallaustragens. Wir haben hier ein Muster für dieses Grillgitter. Das haben wir bei der D3 und bei der D4. Ist das schon sehr, sehr fein gewesen. Mhm. Und das ist auch vom rein mechanischen Schutz her toll. Unsere Kollegen in England im Entwicklungszentrum in Southwater haben aber mit dem Muster, also mit der Geometrie des Musters ein bisschen gearbeitet. Und das Verrückte ist, wir sind jetzt hier auf ein anderes Muster von Grillgitter, also eine andere Aufteilung von den Löchern und Verstrebungen gekommen. Die hat witzigerweise genau denselben Anteil an Metallfläche und Lochfläche wie das ursprüngliche Gitter.
Ja.
Klingt aber transparenter. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Physik, Schall, Wellentheorie, Brechung am Spalt, Brechung am Stab. Es gibt die irrwitzigsten Erklärungsversuche. Mhm. Was ich mir aber sicher bin, dass meine Kollegen in Southwater natürlich schon wieder schlaflose Nächte haben, weil die wollen uns erklären, warum das besser klingt für sie.
Ja.
Und das Verrückte ist, sie werden es auch wieder schaffen.
Ja.
Uns das zu erklären und uns das mit Vorher-Nachher-Bildchen dementsprechend zu verdeutlichen. Denn was bei uns ja immer gewesen ist, in Stanning schon und auch in Southwater, jetzt im neuen Standort des Entwicklungszentrums, die Kollegen, die geben keine Ruhe. Das heißt, das, was wir eigentlich immer als größte Herausforderung sehen, in diesem stetigen Prozess der Weiterentwicklung, ist das, dass du irgendwann ja mal Halt sagen musst und musst sagen, okay, das, was wir jetzt über Hochtöner wissen, über Mitteltöner, über Tieftöner, über Gehäuse, über Frequenzweichen, das sollten wir jetzt mal hier anhalten. Mhm. Und jetzt lass uns doch bitte aus diesem Status Boxen bauen. Mhm. Oder eine neue Serie. Und mit einer neuen Serie, das ist so dahingesagt, ist natürlich nicht einfach nur neue Kartons, neue Namen und gerade eine andere Gehäuse. Ja. Nein, sondern es ist das komplette Prozedere einer Gesamtabstimmung. Mhm. Das heißt, wir bauen nicht einfach nur einen Lautsprecher und der kriegt einen neuen Hochtöner. Mhm. Sondern dieser Lautsprecher wird mit einem neuen Hochtöner wieder so neu abgestimmt, dass du merkst, du brauchst einen neuen Mitteltöner, du brauchst überarbeitete Tieftöner, die Frequenzweiche. Im Endeffekt fasst du wieder alles an. Das heißt, was bei uns eigentlich immer passiert, aus der stetigen Weiterentwicklung ist, wir fassen immer jedes Produkt komplett an. Und zum Schluss wird das dann wieder eine homogene Serie. Und dass die dann so homogen ist, dass sich ein Kunde von einer 804 über eine 803 oder 802 weiterentwickeln kann und nie diese Qualitäten vermisst beim nächsten Modell, die er an dem ersten schon schön gefunden hat. Das ist, glaube ich, die ganz große Kunst, dass du das mitnimmst.
Das muss, genau, ne? Das
was, muss du, was du wirklich sein, mitnimmst. Und umgekehrt natürlich genauso das, was wir in der 800er Serie als Speerspitze unserer technologischen Weiterentwicklung immer wieder in den Markt bringen können. Das versuchen wir natürlich auch abzutransformieren und runterzubrechen in die anderen Serien. Das heißt, eine 700er wird ja nicht von anderen Ingenieuren entwickelt. Eine 600er wird nicht von anderen Ingenieuren entwickelt. Ein Zeppelin wird nicht von anderen Ingenieuren entwickelt. Zum Schluss ist da Technologie drin in einem Zeppelin, wo du ein gebogenes Nautilushörnchen hinterm Hochtöner hast, weil irgendeiner mal gesagt hat, wir bauen doch keinen Hochtöner ohne Nautilusröhrchen dahinter. Okay. Ja. Und sagt er, das passt aber nicht rein. Ja. Und dann machst du entweder das Röhrchen um die Ecke oder du machst daraus Spiral Nautilus, wie bei den Einbaulautsprechern. Damit dieses Konzept des sich totlaufenden rückwärtigen Schalls wieder drin ist. Mhm. Weil das ist unsere DNA. Mhm. Bauers DNA ist immer wieder die Top-Technologie in die nächsten Serien breit zu machen und vielen Musikfreunden zur Verfügung zu stellen.
Das macht natürlich so ein Unternehmen aus, was einfach die finanziellen Mittel hat, die Innovation immer weiter zu treiben. Ja, also ich sag mal, das, ihr schafft es ja regelmäßig in Abständen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was für den Preis oder den Preis-Leistungs-Verhältnis schon so outstanding ist, kann man sagen. Ne? Und ob das immer mit jedem einzelnen Produkt gelingt, sei mal dahingestellt, aber in der Masse passiert es immer sehr häufig, dass Bauers ganz oben aufgehangen wird mit der jeweiligen Serie im Vergleich zur Konkurrenz. Und das ist wirklich so das Faszinierende, dass man diese Durchgängigkeit seit Jahrzehnten einfach bei euch spürt. Ja.
Ich glaube, es hat mit zwei Sachen zu tun. Erstens der, dass du dich selber immer wieder verbessern wollen, das kriegst du nicht raus aus den Kollegen. Mm. Das treibt uns eigentlich alle an. Und das ist auch das, ich sage immer, High endet nie. Ja. Ne? Du wirst immer mal wieder ein Kabel mit nach Hause nehmen, einen neuen Spieler, einen anderen Verstärker ausprobieren, wirst irgendwie an den Boxen rumrücken, irgendwas wirst du machen. Ja. So. Das andere ist, es erwartet jeder von uns. Mhm. Das heißt, diesen Anspruch, den wir uns ja, den Anspruch haben wir uns nicht erarbeitet, die Position haben wir uns erarbeitet. Und da gibt's immer eins, wir waren fleißig und hatten Glück und als wir etwas fleißiger waren, hatten wir noch mehr Glück. Es hat nichts mit Glück zu tun, es hat mit Fleiß zu tun. Es hat damit zu tun, dass man seine Arbeit macht, dass man seine Arbeit fertig macht, dass man zu seiner Arbeit steht, dass man sie erklären kann. Und wenn das Ergebnis nachher toll ist und du bist damit zufrieden, dann sind ja auch andere damit zufrieden. Und das Schöne ist, es macht Spaß, Dinge zu machen, die funktionieren und die anderen Leuten gefallen und die sagen, das habe ich gerne zu Hause bei mir. Dafür gebe ich gerne dieses Investment, weil ich möchte einmal Ruhe haben in der Lautsprecherfrage oder in der Verstärkerfrage. Es ist, das kennst du auch, wenn so eine gewisse Ruhe über Zufriedenheit eintritt. Mhm. Einfach, weil Menschen sich auch diesen Wunsch erfüllt haben und merken, ich bin da. Ich bin endlich bin ich angekommen.
Angekommen, ne?
Ja, das ist so, ich kann mich jetzt um Musik kümmern, jetzt kann ich mal nach einer Platte schauen oder auch ich bräuchte noch einen Spieler. Aber so dieses Grundproblem, diese Unruhe und Unsicherheit, wenn die raus ist, dann hast du auf einmal diese Entspanntheit, für die wir eigentlich alle das ja machen. Ich habe vorhin ja einmal gesagt, das ist ein höchst seriöses Geschäft, was wir hier betreiben, weil keiner von uns, die in diesem Markt tätig sind, seit Jahrzehnten und über viele, viele Jahre, ist ja im Markt tätig, weil wir mit irgendeinem Trick was machen, sondern wir haben nachvollziehbare Qualitäten, wo Kunden über Jahre und Jahrzehnte diese Qualitäten genießen und das auch wirklich erwarten. Mhm. Deswegen sage ich, es erwartet eigentlich auch jeder von uns, dass wenn wir mit einer neuen Serie kommen oder mit einer Signature, dass wir uns nicht trauen, irgendeinen Trick zu machen, sondern dass wir dahinter ernsthafte Entwicklungsarbeit, nächtelanges Laufen von irgendwelchen Simulationsprogrammen, denen wir natürlich nicht trauen, sondern das Ding im Rapid Prototyping nochmal bauen, anhören, schauen, ob unsere gerechneten Ideen mit dem übereinstimmen, was sich dann nachher realisieren lässt. Und natürlich kommt auch die Empirie nicht zu kurz. Es gibt diese unglaublichen Geschichten darüber, dass wir ja manchmal auch Glück haben, eine Technologie zu finden oder den Schlüssel zu etwas zu finden. Das hat beim sickenlosen Mitteltöner uns im Endeffekt ein paar Monate weniger Entwicklungsarbeit gekostet, weil wir auf der Suche nach einem Material waren, was genau diese Eigenschaften haben musste.
Ja.
Und es hat genau diese Eigenschaften gehabt, weil es irgendwo zu lange im Strand und in der Sonne gelegen hat. Und wenn es nicht so gewesen wäre, hätten unsere Kollegen ja irgendwann herausgefunden, wir brauchen ein Material, was etwas weicher, etwas nachgiebiger ist, also müssen wir das Material nochmal verändern.
Ja.
Da wären sie dann auch drauf gekommen. Aber so hat ihnen natürlich einmal ein Zufall auch in die Hand gespielt und es hat auf einmal funktioniert. Und sie mussten jetzt herausfinden, warum funktioniert es. Und so ist es auch mit Kevlar gewesen im Anfang von den ersten Mitteltönern, die wir gehört haben. Denn ich habe eben so lapidar gesagt, so von 350 bis 4 Kilohertz. da kriegen andere Leute Schüttelfrost, wenn sie hören, dass wir das mit einem 15 cm großen Chassis machen.
Ja.
Denn natürlich ist ein 15 cm großer Konustöner bei den Frequenzen, die ich gerade gesagt habe, normalerweise in den Hochfrequenzen, also in den oberen Frequenzbereich 3-4 Kilohertz, viel zu groß, um nicht schon zu bündeln in seiner Konusform. Das passiert aber über dieses gegenphasige Aufschwingen in der Gewebefläche, was ja auch bei Kevlar damals schon der Grund gewesen ist, warum wir große Tiefmitteltöner bauen konnten, die aber bis 3 Kilohertz übertragen haben, ohne dass der Lautsprecher anfing zu bündeln, sondern ein schönes, breites Rundumstrahlverhalten hatte.
Ja.
Und das sind Dinge, die kannst du zwar schon hören, und dann willst du aber rausfinden, warum das so ist.
Ja,
und dann fängst du an mit einem Laserstrahl, ein Chassis, was Musik spielt oder eine Frequenz, das mit dem Laserstrahl im Bruchteil von Millimeter, von Millisekunden zu vermessen. Das heißt, du vermisst ein Chassis, was Musik spielt. Im Bruchteil von Millimetern. Und versuchst das nachher grafisch darzustellen, um zu sehen, wie bewegt sich eine Membran. Und sagen viele Leute, es klingt doch gut, lass es doch so. Und dann sagst du, nein, wir wollen das ja auf die Spitze treiben. Wir möchten ja etwas finden, was das richtig gut macht.
Ja.
Weil wenn wir es einmal begriffen haben, lass es uns doch ausnutzen. Und das hat hier über 8 Jahre dazu geführt, dass wir Continuum entwickelt haben. In mehr als 70 Iterationsstufen. Das heißt, wir haben uns in aller Ruhe jede Zeit der Welt gelassen, das so zu optimieren, dass wenn du dann von dem Gelben auf dieses Membranmaterial gehst, auf Continuum, dass die Leute sagen, wow, da hat B&W aber mal einen rausgehauen. Und Entschuldigung, dass ich das so locker sage, aber so wird's ja leider wahrgenommen. Im Ende sind das 8 Jahre Entwicklung.
Ja, muss man ja
vorstellen. Mit Budgetierung, mit jemandem, der immer wieder sagen muss, nein, da kommt was Tolles dabei raus, wenn die Jungs weiterarbeiten. Und das ist dieser Glauben und auf der anderen Seite die Überzeugung, dass wir wissen, wir kriegen das noch besser hin. Deswegen, die sind schon wieder nachts und überlegen, was sie noch alles besser können. Aber das ist das, was du erwartest, wenn ich in den nächsten Jahren hier wieder sitze und wieder neue Dinge vorstellen möchte.
Hinaus, ne?
Wo du dann sagst, du weißt noch, als wir hier mit der Signature waren, da hast du gesagt, da könnte ja. Und genau darauf verlasse ich mich.
Ja.
Und dass dieses Vertrauen ist das, was das Vertrauen unserer Kunden in die Produkte ist, warum sie bei euch in den Laden gehen und sagen, ich möchte gerne mal, die haben jetzt so viel über Bauhaus gesprochen, jetzt muss ich mir die doch mal anhören. Und das kann ich ja eigentlich nur jedem raten. Ja,
das stimmt, das Internet vergisst nichts. Also.
Ach, überhaupt nicht. Bin ich aber sehr überzeugt von. Es sei denn, es drückt irgendwann jemand mal auf diesen großen Keks.
Das stimmt, ja gut, dann ist aber auch egal. Ne? Ja. Ulf, das war ein sehr spannender, sehr intensiver Austausch mit dir. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Zum Ende kommen wir immer zu dem Musikwunsch. Was hast du denn mitgebracht? Was ist denn dein Herzenssong, den du so gerne, weiß nicht, beim Autofahren auf der Rückfahrt vielleicht gleich einlegen wirst?
Ja, das ist was eigentlich nichts mit der Tageszeit zu tun hat.
Ja.
Und das andere wäre ja, dass die Kunden sich bei dir nochmal im Laden informieren müssen, was in der Frequenzweiche alles passiert ist. Und da kann ich nur sagen, die Feinheiten erklärt dir Christian gerne. Der Song, der mich immer wieder motiviert, antreibt, mir gute Laune macht, ist ein ganz, ganz alter, aber leckerer Song von Al Jarreau. Den habe ich schon gehört, als ich morgens um 6 zum Zivildienst gelaufen bin, durch Schnee und Eis. Morning.
Okay.
1983, Al Jarreau, wunderschön. Das wäre jetzt übrigens wieder sowas, wo du sagen würdest, der so toll aufgenommen ist.
Ja.
Gönn dir einen guten Tonabnehmer, ein ruhiges Masselaufwerk.
Ja.
Und dann wirst du es merken. Also es ist ein wunderschönes Ding, hat einfach Swing und so. Und für mich natürlich als Blechbläser, er hat immer eine gute Rhythmus-Section dabei gehabt und eine tolle Instrumentierung. Das ist ein sehr, sehr schönes Morning.
Werde ich mir anhören. Mein Song für heute ist tatsächlich auf den Tag, wo wir dieses Video hier produzieren oder den Podcast, ist der fünfjährige Todestag von Aretha Franklin. Und deswegen kam ich gar nicht umher, keinen Song von ihr zu nehmen. Und ich sag mal, das, was jeder hören muss, ist einfach Respect. Das ist so einfach so einer der größten Songs, finde ich zumindest, von Aretha Franklin. Und das ist mein Song, den ich heute mitgebracht habe.
Toll.
Ulf, Daumen hoch, beide. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ja, wir werden uns mit Sicherheit demnächst wiedersehen, hören und vielleicht auch dann hier nochmal bei einer Tasse Kaffee auf den nächsten Podcast treffen.
Vielen Dank für die Einladung, Christian. War mir ein Vergnügen.
Dankeschön. Komm gut nach Hause. Tschüss.
Danke.
Tschüss. Mach's gut. Bis demnächst.
Schmitz Hi-Fi. Aus Liebe zur Musik.